Es ist besser, bei der Erfüllung der eigenen Pflicht unterzugehen, als den Pflichten eines anderen nachzukommen. Denn dem Pfad eines anderen zu folgen, ist gefährlich. Erläuterung. Man sollte folglich lieber seine vorgeschriebenen Pflichten in vollem Krishna-Bewusstsein erfüllen, als Pflichten nachgehen, die für andere bestimmt sind. Vorgeschriebene Pflichten im materiellen Bereich sind Pflichten gemäß den psychischen und physischen Eigenschaften, die man unter dem Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur angenommen hat. Spirituelle Pflichten sind Pflichten, die einem der spirituelle Meister für den transzendentalen Dienst Krishnas anordnet. Aber sowohl im materiellen als auch im spirituellen Bereich sollte man selbst angesichts des Todes lieber zu den eigenen Pflichten stehen, als die Pflichten eines anderen nachahmen. Pflichten auf der materiellen Ebene und Pflichten auf der spirituellen Ebene mögen voneinander verschieden sein, doch das Prinzip, den autorisierten Anweisungen zu folgen, ist für den Ausführenden immer vorteilhaft. Wenn man unter dem Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur steht, sollte man einfach den Regeln folgen, die einem gemäß der eigenen Stellung vorgeschrieben sind. Und man sollte nicht versuchen, andere zu imitieren. Zum Beispiel ist ein Brahmana, der sich in der Erscheinungsweise der Tugend befindet, gewaltlos. Wohingegen es einem Kshatriya, der sich in der Erscheinungsweise der Leidenschaft befindet, erlaubt ist, Gewalt anzuwenden. Für einen Kshatriya ist es daher besser, getötet zu werden, während er den Regeln der Gewalt folgt, als einen Brahmana nachzuahmen, der den Prinzipien der Gewaltlosigkeit folgt. Jeder muss sein Herz durch einen allmählichen Vorgang läutern, nicht abrupt. Wenn jemand aber die Erscheinungsweisen der materiellen Natur überwunden hat und vollkommen im Krishna-Bewusstsein verankert ist, kann er unter der Führung eines echten spirituellen Meisters jede beliebige Pflicht erfüllen. Nochmal, wenn jemand aber die Erscheinungsweisen der materiellen Natur überwunden hat und vollkommen im Krishna-Bewusstsein verankert ist, kann er unter der Führung eines echten spirituellen Meisters jede beliebige Pflicht erfüllen. Auf dieser vollkommenen Stufe des Krishna-Bewusstseins kann ein Kshatriya als Brahmana und ein Brahmana als Kshatriya handeln. Auf der transzendentalen Ebene gelten die Unterschiede der materiellen Welt nicht. Zum Beispiel war Vishwamitra ursprünglich ein Kshatriya und handelte später als Brahmana, während Parushurama ein Brahmana war, doch später die Rolle eines Kshatriya spielte. Da sie in der Transzendenz verankert waren, konnten sie dies tun. Doch solange man sich auf der materiellen Ebene befindet, muss man die Pflichten erfüllen, die einem entsprechend den Erscheinungsweisen der materiellen Natur zugeordnet sind. Und zugleich muss man ein klares Verständnis vom Krishna-Bewusstsein haben. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nivesesha Shonya Yavari Prasthatya Desatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Zunächst einmal möchte ich diesen der heutigen Lecture, die ja ein Thema hat, ein paar Beobachtungen vorausschicken. Und zwar möchte ich über die Wichtigkeit von solchen abendlichen Treffen und Lecturen sprechen, indem ich von Prabhupada etwas vorlese. Class must be. Without hearing, everything will be tainted. Das hat Prabhupada in London gesagt, am 21. August 1971. Die Vorlesung muss sein. Ohne die Vorlesung wird alles getrübt werden. Deswegen versuchen wir heute Abend uns zu treffen. Und unser und noch einmal versuchen wir unseren sturmhaften Geist auf das spirituelle Thema zu lenken, in der Hoffnung, dass er von aller Trübung befreit wird. Der heutige Text, den ihr gechantet hattet, mit ein bisschen Mühe, den werde ich gleich noch vorlesen. Vorher möchte ich sagen, in der vedischen Zeit war es üblich, ohne zu lesen zu lernen. Der Lehrer zitierte den Sanskrit-Mantra vor, Shreyan Swadharmo Viguna. Und dann haben die Zuhörer Shreyan Swadharmo Viguna gesagt und dann nochmal Shreyan Swadharmo Viguna. Viguna. Und so hat man grundsätzlich nur gelernt, ohne etwas zu schreiben. Das ging alles durch das Hören. Mit anderen Worten, man hörte etwas einmal und repetierte es dann zweimal. Das ist ein Tipp, den ich euch geben möchte zum Vers auswendig lernen. So lernt man in der Gurukul in Mayapur Verse auswendig. Ich glaube, wir können es jetzt nicht, jetzt haben wir einen philosophischen Text, den wir bewältigen müssen heute Abend und werden deswegen nicht das üben, aber versucht es bitte mal nach der Vorlesung oder morgen zu üben. Ihr werdet sehen, ihr könnt Verse ganz schnell lernen. Und zwar in der Tiefe. Meistens, wenn man nur einmal wiederholt, dann ist das noch so die, es ist allein die, wie soll ich mich ausdrücken, die oberflächliche Erinnerung. Wenn wir es aber ein zweites Mal wiederholen, kommen wir ein bisschen tiefer in der Erinnerung und revitalisieren das. Also ich lerne so Verse, wenn ich Verse lerne, ich bilde mir ein, ich weiß schon so viele, aber ich werde mal wieder mein Versbuch aufschlagen und dann ordentlich lernen. So geht das am schnellsten. So hat man die ganz rasch drin. Das ist also der Tipp, mit dem die Mayapur Gurukul arbeitet. Und ich wollte das sagen, weil ich merkte, wie hilflose Kinder dastanden, bis ihr den Text vor Augen hattet. Nicht? Das ist eigentlich nicht im vedischen Gurukul so üblich. Anyway, in diesem Kreis ist es, sind wir ja nicht in der Gurukul, also insofern ist das nicht erstaunlich. So, jetzt kommt der Text. Es ist weit besser, die eigenen vorgeschriebenen Pflichten zu erfüllen, selbst wenn dies fehlerhaft geschieht, als die Pflichten eines anderen vollkommen zu erfüllen. Es ist besser, bei der Erfüllung der eigenen Pflicht unterzugehen, als den Pflichten eines anderen nachzukommen. Denn dem Pfad eines anderen zu folgen, ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Prabhupada erklärt hier zwei Arten von Pflichten. Zunächst einmal die Pflichten im materiellen Bereich, im Vanashram-Bereich. Diese Pflichten werden einem Menschen entsprechend der psychischen und physischen Eigenschaften vorgeschrieben. Und durch die Ausführung dieser Arten von Pflichten wird davon ausgegangen, dass der Mensch erhoben wird, indem er seiner Natur entsprechend, und zwar all den Fasern seiner Natur entsprechend, seines Swadharmas gemäß, wie das ausgedrückt wird, engagiert wird in einer Gesellschaft, die verbunden ist mit dem Dienst zu Gott. Die Vanashram-Gesellschaft ist mit Gott verbunden, weil die Führer der Vanashram-Gesellschaften, die Brahmanas, alle mit ihren Unterweisungen auch die materiellen Führer der Gesellschaft geleitet haben. So war also jeder, der innerhalb dieses Gesellschaftssystems aktiv war, verbunden mit Vishnu. Deswegen heißt es in der Gita, dass durch die Ausführung dieser verschiedenen Pflichten innerhalb der Vanashram-Gesellschaft jemand Vishnu zufriedenstellte. Nun, Vishnus Zufriedenstellung ist nicht etwas Launhaftes. Wie hatten wir das neulich in der Uni, hatten wir darüber gesprochen. Da kam eine Frage nach der eigenen Kreativität im spirituellen Leben. Und obwohl wir dies bejaht haben, haben wir doch darauf hingewiesen, dass man auch im spirituellen Leben Pflichten hätte, die man einzuhalten hat, um eben geläutert zu werden. So, wenn man nämlich nur immer nach seinen eigenen Wünschen handelt, so wird man niemals geläutert werden können, sondern immer sich selber in den Mittelpunkt stellen, sein falsches Ego, seinem falschen Ego gemäß handeln. So, in der Varnashram-Gesellschaft gab es Pflichten, die genau auf jemanden zugeschnitten waren. Das heißt, es gab Vorteile und Nachteile und Entsagungen. Zum Beispiel, der Brahmana wurde geachtet von allen Gesellschaftskreisen, musste dafür aber entsagt sein. Das war der Preis, den er bezahlen musste. Der Kshatriya bekam Geld, Steuereinkünfte, musste aber dafür in den Kampf ziehen und sein Leben lassen für die anderen Gesellschaftsmitglieder. Der Vaishya konnte sich seine Lebensumstände ausbauen, Familienleben führen, Sinnbefriedigung führen, musste aber Spenden geben. Nicht? Und der Shudra wurde beschützt von allen und versorgt mit allem, was nötig war, musste aber dafür arbeiten und dienen. So, jeder wurde also in der Varnashram-Gesellschaft gehalten durch Vorteile, die er bekam, und durch Pflichten, mit denen er Entsagung auf sich nehmen musste und so geläutert wurde. Das ist das ungefähr grob, wie eine Varnashram-Gesellschaft jetzt aufgebaut und wird und wie die Reinigung da funktioniert. Das sind also die einen Arten von Pflichten. Wir in unserer Bewegung für Krishna-Bewusstsein versuchen uns mit dem Varnashram-Dharma, wir versuchen Varnashram-Dharma einzuhalten, aber und wir benutzen sicherlich auch das Erkennen von unseren Eignungen, die wir haben und Neigungen und so weiter auf der materiellen Ebene, aber wir erkennen in der größten im größten Teil mehr spirituelle Pflichten. Und damit komme ich zum zweiten Art von Pflichten, die ich hier vorlesen möchte noch einmal. Ich glaube, wenn wir das mitnehmen können, diesen, was ich jetzt noch mal vorlese, aus dieser Bhagavad Gita Vorlesung, da haben wir wirklich einen wichtigen Schlüssel zum Verständnis gehabt. Vielleicht ist es euch bei dem Lesen des dritten Kapitels oft so gegangen, dass ihr euch gefragt habt, da wird sehr oft von Pflicht geredet, was ist denn jetzt meine Pflicht? Man soll seine Pflicht ausführen. Habt ihr das schon oft gelesen? Was ist denn meine Pflicht jetzt? Das ist mir persönlich immer wieder gegangen beim Lesen des dritten Kapitels. Hier ist jetzt die Antwort. Ich darf nochmal so, ich will die Antwort ruhig sehr ausführlich geben, dass wir wirklich das drin haben. Vorgeschriebene Pflichten im materiellen Bereich sind Pflichten gemäß den psychischen und physischen Eigenschaften, die man unter dem Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur angenommen hat. Spirituelle Pflichten sind Pflichten, die einem der spirituelle Meister für den transzendentalen Dienst Krishnas anordnet. Ich darf es nochmal wiederholen, weil, wie gesagt, das ist das Geschenk, was wir heute in unsere Hände gelegt bekommen von Srila Prabhupada. Dieses Verständnis, was uns hilft, die ganzen, einen großen Teil der Gita zu, einen großen Teil, sagen wir, das dritte Kapitel und auch das fünfte Kapitel zu verstehen. Spirituelle Pflichten sind Pflichten, die einem der spirituelle Meister für den transzendentalen Dienst Krishnas anordnet. So, genauso wie Prabhupada hier sagt, im materiellen Bereich gibt es Pflichten entsprechend der psychischen und physischen Eigenschaften, so hat Prabhupada im Chaitanya Charitamrita über spirituelle Pflichten gesprochen, das heißt, die Anweisung, die einem der spirituelle Meister gibt, die er auch gibt entsprechend der psychischen und physischen Eigenschaften. Es heißt dort, das ist mein Lieblingssatz von Prabhupada, der spirituelle Meister kennt die psychophysische Natur seines Schülers. Das finde ich einfach toll ausgedrückt. Und beschäftigt ihn dementsprechend. Also, auch der spirituelle Meister gibt seinem Schüler Anweisungen, durch die dieser allmählich geläutert werden kann und nicht abrupt. Denn abrupt geläutert zu werden, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es geht nicht. Wir sind zu bedingt. Wie heißt es denn? Wenn jemand aber die Erscheinungsweisen der materiellen Natur überwunden hat, das ist etwas, was wir vielleicht, also was noch nicht alle von uns ganz und gar verwirklicht haben. Wir machen so bescheidene Anfangsstufen, also bescheidene Verwirklichung, zum Beispiel, wenn wir auf Sankirtan sind oder beim Chanten der heiligen Namen sind oder wenn wir mal uns hingeben können durch die Barmherzigkeit Krishnas, dann merken wir, wie wir plötzlich das ganze so Kapitel des bedingten hingebungsvollen Dienstes so versinkt hinter uns. So, wenn jemand aber die Erscheinungsweisen der materiellen Natur überwunden hat und vollkommen im Krishna-Bewusstsein verankert ist, kann er unter der Führung eines echten spirituellen Meisters jede beliebige Pflicht erfüllen. Auf dieser vollkommenen Stufe des Krishna-Bewusstseins kann ein Kshatriya als Brahmana und ein Brahmana als Kshatriya handeln. Auf der transzendentalen Ebene gelten die Unterschiede der materiellen Welt nicht. Aber dorthin will uns erst der spirituelle Meister führen und deswegen müssen wir uns an die Unterweisung unseres spirituellen Meisters halten, wenn wir Fortschritte machen wollen im Krishna-Bewusstsein. Wir sollten sehr bemüht sein, persönliche Unterweisung von unserem spirituellen Meister zu bekommen. Und wenn wir die einmal haben, sollten wir das tun. Zum Beispiel die Virata Prabhu. Bevor wir im kleinen Kreis sind, darf ich das so erwähnen. Ich hatte ja den Plan, nach Berlin zu kommen und dort Service zu machen, aber ich weiß, dass ich mit Schülern zusammenarbeite, die nicht Prabhupada-Schüler sind. Und habe deswegen, wie gerade Prabhu, was sein Wunsch so und so war, aber ich dachte, es wäre gut, wenn er von seinem spirituellen Meister hört, dass Berlin entwickelt werden sollte. Ich weiß nicht, da hat Vishnu Pad war sehr begeistert in Zürich. Jetzt muss die Virada, für ihn ist es jetzt so. Es ist besser, bei der Erfüllung der eigenen Pflicht unterzugehen, als den Pflichten eines anderen nachzukommen. Denn dem Pfad eines anderen zu folgen, ist gefährlich. Wenn also jemand, der eine Unterweisung gehabt hat, jetzt sagt, ich möchte das jetzt aus diesem Zusammenhang, diesen eher persönlichen Zusammenhang rausbringen, der muss dazu stehen. Erfolg oder Misserfolg ist nicht wichtig. Prabhupada hatte das in der Predigermission so gehabt. Er war sehr zufrieden, wenn die Votis dort blieben, wo er ihnen gesagt hatte, dass er hinging. Und manchmal, wenn die Votis sozusagen jetzt im norddeutschen Slang ausgedrückt das Handtuch geworfen haben, weil es so ein bisschen war das ein Problem für Prabhupada. Denn er wusste, er hatte den da hingesetzt, damit der da geläutert wird. Er wusste, das war gut für ihn. So sind wir alle, ich meine, die meisten von euch sind junge Devotees, ganz unerfahren in Dingen der spirituellen Welt. Aber ich möchte hier ein wichtiges Prinzip geben, was praktisch uns aus den Seiten der Bhagavad Gita ja heute total anspringt sozusagen. Wir müssen, um geläutert zu werden, die Unterweisung befolgen. Was? Sehr nicer Punkt. Also wir haben hier in Berlin eine wunderbare Mission. Ich kann euch sagen, dass Prabhupada wird sehr stolz sein, wenn wir hier etwas bewerkstelligen. Wieso? Srila Prabhupada wollte seinem Spirituellen, und wenn ich jetzt über Prabhupada spreche, dann könnt ihr euch sicher sein, dass euer eigener spiritueller Meister, und wenn ihr noch keinen habt und nicht wisst, welche große Seele euch da irgendwann einmal führen wird. In jedem Fall sind all die Nachfolger in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein im Prabhupads Fußstapfen. Also ihr könnt das jetzt wirklich sehen, das geht jetzt auf euer Leben, was wir jetzt sagen wollen. Prabhupada ist sehr froh, wenn in Berlin ein Tempel entsteht. Warum? Das ist doch nicht Spekulation. Wäre nicht froh, wenn das auch in Jana geschieht. In Halle oder so. Prabhupada hat immer den Wunsch gehabt, alles, was Prabhupada getan hat, was er gesagt hat, könnt ihr sehen, wenn ihr es zurückverfolgt, dass Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur damit angefangen hat. Alles. Wenn man die Biografie von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur liest, kann man verstehen, dass alles, was Prabhupada dann getan hat, die vollkommene Erfüllung von Bhaktisiddhantas Wünschen war. Das ist sehr interessant, möchte ich euch alle empfehlen. Es gibt da ein einigermaßen zuverlässiges Buch, The Ray of Vishnu, heißt es wohl Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurs Biografie ist. Und in einem späteren Zeitpunkt würde ich gerne eine Vortragsserie darüber geben, über diese Biografie, und mich dabei fixieren auf die Unterweisung von Srila Bhaktisiddhanta und aufzeigen, wie Prabhupada sie ausgefüllt hat. Das ist sehr erleuchtend, das zu verfolgen. So, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur schickte Schüler nach London und nach Berlin. Das waren die beiden europäischen Städte. In London konnten die Schüler nicht viel ausrichten. Sie hatten einen Empfang bei der Königin Victoria im Buckingham Palace, aber das war nur ein kleiner Empfang. Die hat sich dann natürlich hingesetzt und Hare Krishna gechantet. Das war für sie mehr so eine, ja, Pflicht, so die Indien. Sie hatten ja viel mit Indien damals zu tun, die Briten, oder zu tun gehabt, sagen wir mal so. Es war so in dem Dreh, wo die mit Indien verbunden waren, oder aus Indien rausgingen, ich weiß es jetzt nicht genau geschichtlich. Jedenfalls haben die das empfangen, und dann war eine alte Lady interessiert, da konnten sie ein Zimmer im Haus benutzen. Nicht, das war aber alles. Dann hat Srila Bhaktisiddhanta Schüler nach Berlin geschickt. Aber auch in Berlin gab es nur so eine alte sentimentale Dame, gepriesen sei ihr Name, die das grüne Kapitel ihres Lebens abgeschlossen hatte. Und also die besten Jahre waren, wo sie das machen konnte, waren vorbei. Und sie war so ein bisschen sympathisch aufgeschlossen, das ist alles. Kein großer Erfolg. So, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Prabhupada hat in London einen Tempel aufgemacht und war sehr, sehr, sehr glücklich, die Aktivitäten des Londoner Tempels zu hören. Ich weiß das, weil ich in einer Zeit in London war, wo Prabhupada auch war. Ich bin da gejoint, weil Prabhupada zu mir gepredigt hat. Ich durfte Prabhupada immer begleiten, wenn er auf Predigertouren ging. Er hat jeden Abend war in einem anderen Stadtteil Londons, einmal in der Cornwall Hall. Prabhupada hat gepredigt, danach ist er aufgestanden, hat getanzt und wir haben alle mitgetanzt. Sehr, sehr ekstatisch, Prabhupada beim Predigen zuzuschauen. Und er war sehr froh, dass in London so stark gepredigt wird. In Berlin er war sehr froh, dass da die Detis kamen. Er hat selber für die Detis gesorgt. Hat sie selber freigemacht von einem gewissen Herrn Agrawal. Nee, der hieß nicht Agrawal, der hieß die. Müssen wir mal nachgucken.
Lolli?
Ja. Hieß der Agrawal? Ich glaube mit D hieß der. Anyways, kann man. Ist egal. Ein Inder, nicht? Kann man nochmal nachgucken. Prabhupada hat da sehr viel Energie investiert. So in Berlin, da ist etwas, das war auch Bhaktisiddhantas Plan. Aber hier ist es erst kurz vor der Erfüllung. So, wenn wir mit dabei helfen, das mitzuerfüllen, ich möchte an dieser Stelle nicht die Geschichte unseres Berliner Tempels diskreditieren. Sie haben Großartiges geleistet. Es sind selbst in der Zeit, wo noch nicht so viele Devotees hier waren, am meisten Devotees aus Berlin gejoint. Die sind ja jetzt verteilt überall. Heidelberg könnte kein Devotee Passaren zu sich nehmen, wenn nicht zwei Palka dort kochen würde. Also das schon, dieser Berliner Tempel hat schon viel geleistet, aber es ist noch nicht ein Tempel mit Detis und mit. Wir haben ein sehr ungewöhnliches Programm für den ISKCON Standard. Wir stehen um 5 Uhr auf, also um 4:45 Uhr. Damit wir es gerade schaffen können. Es ist noch nicht, sagen wir mal, das, was ein Tempel so eigentlich ausmacht. Es ist ein Nektar-Predigerplatz mit Nektar-Prediger-Devotees und so sehr qualifizierten Vaishnavas. Aber die Tempelaufgabe steht noch vor uns. So, wir haben da die Möglichkeit, Prabhupada zufriedenzustellen. Und das ist eine Aktivität, die wir uns zu Herzen mitnehmen müssen. Und nötigenfalls bei dem Versuch untergehen müssen. Nicht? Ja, weil ich glaube, wir werden nicht untergehen. Was meinst du, Michael? Das kann ich mir nicht vorstellen. So, das ist, was ich als praktische Erklärung für diesen Vers möchte. Ich möchte jetzt ein Beispiel geben für jemanden, der nicht seine Pflicht ausfüllen könnte, um zu sagen, wie gefährlich es ist, dem Pfad eines anderen zu folgen. Ich möchte euch die Geschichte von Sodasa Maharaj erzählen. Sodasa war in einer sehr frommen Familie geboren worden und einmal war er im Wald und jagte. Und er jagte einen Menschenfresser und erlegte ihn. Das machen Kshatriyas. Die gehen in den Wald und sorgen für Ordnung. Und nicht nur, dass sie Tiger, also Menschenfresser Tiger, töten, sondern auch so richtige Rakshasas. Nicht? So, sein Bruder, der Bruder dieses Menschenfressers, dieses Rakshasas, ergab sich in den Kampf und Sodasa Maharaj verschonte ihn. Aber der Bruder schwor Sodasa die Rache. Nicht? Es gibt manchmal so Filme der Rächer. So wurde also der zweite Menschenfresser der Todfeind von Sodasa Maharaj und beschloss, ihn grausamst hinten als einzufallen. Naja, wie sagt man, zu strafen. Mit der Absicht, dem König Schaden zuzufügen, ließ er sich im königlichen Palast als Koch anstellen. Eines Tages war der spirituelle Meister des Königs, Vashishtha Muni, zum Abendessen eingelassen und der Rakshasa-Koch servierte ihm Menschenfleisch. Als Vashishtha Muni das Essen, das ihm aufgetischt wurde, untersuchte, erkannte er durch seine mystische Kraft, dass es Menschenfleisch war und deshalb nicht gegessen werden konnte. Dies versetzte ihn in großen Zorn und er verfluchte Sodas sofort dazu, ebenfalls ein Menschenfresser zu werden. Sehr geschickt, nicht? Von dem Bruder. Als Vashishtha erkannte, dass ihm der Rakshasa, nicht der König, das Menschenfleisch serviert hatte, tat er 12 Jahre lang Buße, um sich von der Schuld reinzuwaschen, die er mit der Verfluchung des schuldlosen Königs auf sich geladen hatte. In der Zwischenzeit trank König Sodasa nur Wasser, chantete den Shapa-Mantra. Shapa-Mantra ist ein Mantra, den man ausspricht, bevor man jemanden verflucht. Man sagt erstmal den Shapa-Mantra. Dann sagt man, mögest du ein Haushälter werden. Zum Beispiel. Sorry, das sind die Scherze eines Sannyasis, da muss man einfach drüber hinweggehen. In der Zwischenzeit trank König Sodasa nur Wasser, chantete den Shapa-Mantra und bereitete sich auf diese Weise vor, Vashishtha zu verfluchen. Doch seine Frau Madayanti hielt ihn davon ab. Darauf sah der König, dass die 10 Richtungen der Himmel und die Erdoberfläche voller Lebewesen waren. Er wurde also hungrig. Der Fluch begann zu leben. In der Folge nahm Sodasa das Wesen eines Menschenfressers an. Und auf seinem Bein erschien ein schwarzer Fleck, der ihm den Namen Kalmashapada. Pada heißt so wie Fuß. Kalmashapada eintrug. Einmal sah König Kalmashapada im Wald ein Brahmana-Ehepaar beim Geschlechtsverkehr. König Sodasa war sehr hungrig und so packte er den Brahmana, überwältigt von seinen Rakshasa-Trieben. Daraufhin sagte die bemitleidenswerte Frau des Brahmana zum König: O Held, du bist nicht wirklich ein Menschenfresser, sondern vielmehr einer der Nachkommen Maharaj Ikshvakus. Du bist wahrhaftig ein großer Krieger, der Ehemann Madayantis. Eine solche irreligiöse Tat ist deiner nicht würdig. Ich wünsche mir einen Sohn. Gib mir deshalb bitte meinen Ehemann zurück, der mich noch nicht mal geschwängert hat. O König, o Held, dieser menschliche Körper ist dazu bestimmt, uns in jeder Beziehung Vorteile zu bringen. Wenn du diesen Körper vorzeitig tötest, wirst du ihn dadurch aller Vorteile berauben, die das menschliche Leben bietet. Dieser Mann hier ist ein gelehrter, hochqualifizierter Brahmana, der sich Bußen auferlegte und der den starken Wunsch hat, den höchsten. Dieser Mann hier ist ein gelehrter, hochqualifizierter Brahmana, der sich Bußen auferlegte und der den starken Wunsch hat, den höchsten Herrn, die Überseele im innersten Herzen aller Lebewesen zu verehren. Mein Herr, du verfügst über genaue Kenntnisse der religiösen Grundsätze. Genau wie es ein Sohn niemals verdient, von seinem Vater getötet zu werden, so sollte dieser Brahmana vom König beschützt und auf keinen Fall getötet werden. Wodurch hat er es verdient, von einem Rajarshi, einem Weisen in der Form eines Königs, wie dir getötet zu werden? Du bist ein sehr bekannter Mann und genießt in gelehrten Kreisen hohes Ansehen. Wie kannst du es wagen, diesen heiligen, sündlosen Brahmana zu töten, der sich im vedischen Wissen auskennt? Ihn zu töten wäre, als ob du ein Kind im Mutterleib oder eine Kuh töten würdest. Ohne meinen Ehemann kann ich keinen Augenblick mehr leben. Wenn du ihn verzehren willst, dann ist es besser, du verschlingst mich zuerst. Denn ohne ihn bin ich wie ein toter Körper. Da der Fluch Vasishthas auf König Shodasa lastete, verschlang dieser den Brahmana, genau wie ein Tiger seine Beute verzehrt. Obwohl die Frau des Brahmana Shodasa so mitleiderregend anflehte. Blieb diese angesichts ihres Jammers ungerührt. Als die keusche Frau des Brahmana sah, dass ihr Ehemann, der gerade im Begriff war, Samen ausströmen zu lassen, von dem Menschenfresser verschlungen worden war, wurde sie von Kummer und Wehklagen überwältigt und voller Zorn verfluchte sie den König. O törichter, sinnvoller Mensch, weil du meinen Ehemann verschlungen hast, als ich geschlechtliche Begierde verspürte und den Samen eines Kindes empfangen wollte, werde ich dich ebenfalls sterben sehen, wenn du deine Frau zu schwängern versuchst. Mit anderen Worten, so wie du den Versuch unternimmst, dich mit deiner Frau geschlechtlich zu vereinigen, sollst du sterben. Auf diese Weise verfluchte die Frau des Brahmana König Sodasa, der auch als Mitrasaha bekannt ist. Dann setzte sie die Gebeine ihres Ehemannes in Brand und da sie danach verlangte, ihrem Mann nachzufolgen, stürzte sie sich in das Feuer und gelangte an denselben Ort wie er. Das nennt man Sati. Ist das eigentlich hier im Sanskrit aus der Ehrung? Mitra Sapam Satya. Nein, der Begriff steht nicht da. Als König Sodasa nach 12 Jahren vom Vasishthas Fluch befreit wurde, wollte er mit seiner Frau Geschlechtsverkehr haben. Doch die Königin brachte ihn von seinem Vorhaben ab, indem sie ihn an den Fluch der Brahmani erinnerte. Als der König auf diese Weise gewarnt worden war, verzichtete er auf zukünftigen Geschlechtsgenuss und blieb durch die Fügung des Schicksals kinderlos. Später jedoch zeugte der große Vasishtha mit Erlaubnis des Königs im Schoße Madayantis ein Kind. So, diese Geschichte sollte uns alle berühren. Hier sehen wir König Shodasa, der etwas tut, was nicht seine Pflicht ist, nämlich wie ein Menschenfresser handelt. Und gerade diese Situation, stellt euch das mal vor, ich meine, wir als zelibatär lebende Devotees sollten nicht zu tief in das Thema eindringen, aber wir können uns das vorstellen, die wollen ein Kind zeugen nach den religiösen Prinzipien und sie eine große Seele zur Geburt in der materiellen Welt verhelfen und er frisst den Mann vor den Augen der Frau auf. Ich meine, das ist das Schlimmste, was einer Frau geschehen kann. Es war ja rechtmäßig verheiratet, denn es war unmöglich, was er dachte. So, das kann man so sagen, oder? Das war wirklich nicht gut. Er hat praktisch unter diesem Fluch von Vasishtha war nicht in der Lage, seine Pflichten auszuführen. So ist es auch mit, ja, liebe, ich will das nicht so jetzt in die Analogie übertragen. Diese Geschichte lehrt uns jedenfalls, wie wir, wenn in einer gefährlichen Situation leben, wenn wir nicht unsere Pflicht nachlassen, wenn wir unter dem Einfluss des Kali-Zeitalters nicht in der Lage sind, unsere Pflicht als Vaishnavas auszuführen, nämlich den Anordnungen unseres Schleula Prabhupads gemäß Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Ist das eine sehr traurige Situation? Und in dieser Situation verliert ein Gottgeweihter seine sämtliche Kraft und seinen Enthusiasmus. Wir sollten zu unserem Wohle erkennen, dass diese Pflichten, die wir bekommen haben, angefangen mit dem Chanten, angefangen mit dem Einhalten der regulierenden Prinzipien, dann unseren Service, den wir mit großem Enthusiasmus und großer Verantwortung ausführen sollen. Diese Pflichten helfen uns praktisch vor einem unglücklich seligen Leben im Kali Yuga, dem Leben eines Menschen, eines Gletschers oder Javanas. So, ich finde dieses Beispiel von Sodasa immer sehr, sehr nice und erinnere mich manchmal daran, wie dieser arme Mensch nicht mehr in der Lage war, seine Pflichten auszuführen und verwandelt praktisch in einer Weise handelt, die nur Schlechtes einbrachte. Jeder Devotee, I guess, ich vermute, wird sich durch andere Geschichten inspirieren lassen. Also mich können solche Geschichten unglaublich inspirieren. Auch das Schicksal allein von Nala, Malash, Nala. Das erschüttert dann auch in den tiefen Kern seiner Existenz. Davon werde ich ein anderes Mal berichten. Das ist sehr, sehr tragisch. Gut, ich möchte hier ein Ende finden. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Philipp? Oder, ne, weil du immer hast, das Wunsch. An und für sich ist alles klar.
Ich habe nur eine kurze Frage.
Wirklich?
Ist es eigentlich auch manchmal so, dass der spirituelle Meister dem Schüler Aufgaben gibt, die er überhaupt nicht erfüllen kann? Also nur um ihn sich demütig zu machen zum Beispiel, also so, oder?
Das ist nicht wie im Militär, wo der Oberst manchmal sagt, putz die Stube in einer halben Minute, nicht, oder so. Der spirituelle Meister macht auch meistens mit seinem Schüler, macht nicht solche Versuche. Ich habe mich da lange mit Bhakti Charuswami unterhalten. Und zwar hatte ich ihm eine Geschichte erzählt, die ich in meiner Jugend im Krishna-Bewusstsein gehört hatte. Die Geschichte geht so, der spirituelle Meister geht und mit seinem Schüler und er sieht ein Ast auf der Straße liegen und sagt seinem Schüler, töte die Schlange. Der Schüler geht einen Stock hin und haut auf den Ast drauf. Irgendwie muss man spiritueller Meister richtig legen und ich folge das jetzt einfach mal. Und sagt ihm der Guru, so die Geschichte, was ist los mit dir, du schläfst auf dem Ast ein. Geht es dir gut? Nicht? Und dann geht er davon weg. Dann sagt der spirituelle Meister, habe ich dir nicht gesagt, die Schlange zu töten? Und so weiter und so fort. So die Geschichte. Ich glaube, ich habe sie mal erzählt. Hab die öfter mal gehört, die Älteren, die Volis. Habt es manche von euch Bhaktivedanta jetzt gehört? Du auch schon?
Ich habe sie in einem ähnlichen Zusammenhang von Vishnu-Vater gehört.
Ja. Es musste ein ähnlicher, aber nicht genau der gleiche Zusammenhang sein. Denn Bhakti Charuswami sagte, diese Geschichte könne er nicht bestätigen. Und er kennt sich normalerweise sehr gut aus. Der spirituelle Meister würde nicht so etwas mit seinem Schüler machen. Er würde ihn also nicht sozusagen heraus in solcher, genau dieser exakten Art und Weise herausfordern. Der spirituelle Meister wird höchstens etwas tun, wie dass er seinen Schüler schwierige Aufgaben stellt, aber nicht unmögliche Aufgaben. Nee, er hat Mitleid mit seinem Schüler oder für ihn. Er wird ihm schwierige Aufgaben geben, vielleicht. Aber wie gesagt, wir brauchen die Aufgaben, die wir von unserem Spiritual Meister kriegen, sind an und für sich jetzt nicht so mysteriös. Am Anfang ist es in erster Linie chanten. Gut, von allen Unterweisern ist das die Unterweisung zu chanten ohne Vergehen die wichtigste Unterweisung des Spiritual Meisters. Er wird uns anordnen, über uns an Krishna zu erinnern und ihn nicht zu vergessen. Und dann wird er uns einen Service geben, den wir entsprechend unserer Art ausführen. Also, genau, gut, Frank, du warst der Nächste. Nee, du warst der Nächste. Andere, Philipp.
Ich hatte vier Fragen.
Sind aufgekommen. Gut, den mache ich dir
ganz kurz. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig begriffen habe. Vielleicht sind es deshalb so viele. Und zwar, wenn wir doch unsere Natur nicht kennen und ich weiß nicht, oder den anderen wird es ja auch schwierig gehen, meine Natur zu kennen, vielleicht weniger als mir selber. Aber wie kann ich denn nun meiner Natur entsprechend eingesetzt werden?
Richtig. Die älteren Devotees können deine Natur sehen. Sie sehen, das ist für die älteren Devotees nicht so schwierig.
Das kommt zur zweiten. Was ist denn.
Und somit tun wir, das ist jetzt wichtig, in Bagdad, wir haben Autoritäten, den Temple Commander, den Temple Präsidenten, die älteren Devotees und für dich, der du ein junger Devotee bist, Srila Prabhupada, nicht? Und du bist jetzt in Prabhupadas Arrangement drin, Arrangement drin, in Prabhupadas Plan und dort wirst du für den jetzigen Zustand, in dem du bist, gut engagiert werden. Das heißt, der Bhakta, Leader, predigt zu dir das Krishna-Bewusstsein, unterrichtet dich in den wichtigen Dingen und der Tempelpräsident, ich spreche jetzt von den einzelnen Funktionen, ich weiß, in unserem Tempel ist es von den leichten Devotee erfüllt, diese Funktion. Der Tempelpräsident, er sieht, was gut für dich ist auf dieser Stufe. Warum? Weil Prabhupada gesagt hat, was alle neuen Devotees erstmal tun müssen. Sie müssen im Tempel leben, sie müssen das Programm einhalten, das ist sehr wichtig, morgens aufzustehen, bei allem dabei zu sein. Und sie müssen Service tun den ganzen Tag über und dann mit einer Milch im Mund glückselig einschlafen. Nicht? Und am nächsten Morgen weitermachen. Also diese Sachen sind, du bist somit völlig entsprechend deines jetzigen Zustandes beschäftigt. Später dann, wenn du ein Spiritual Meister, wenn du dich qualifiziert, als Spiritual Meister anzunehmen, wird der dich beschäftigen. Nun, in unserer Bewegung ist es so, dass wir haben von Prabhupada generelle Unterweisung gekriegt. Nicht für jeden erst auf Sankirtan, die erste Zeit sollten wir alle auf Sankirtan gehen, Literatur verteilen, wenn es irgendwie geht. Wenn es da Schwierigkeiten gibt, angenommen du würdest, ein Bein wird amputiert aufgrund eines Unglücksfalls oder irgendwelche Schwierigkeiten treten auf, dann kommt dann noch Thomas und kommt dann noch ein bisschen nach vorne. Wenn dann Schwierigkeiten eintreten, dann würdest du nochmal sprechen mit dem Tempelpräsidenten oder würdest dann wissen, wie du zum Beispiel dann in der Küche vielleicht schnippeln kannst oder irgendwas machen kannst, was dann. So, das ist nicht so schwierig. Nun, wir können uns aber auch an unseren, wenn wir gerne direkt von unserem Spiritual Meister hören, können wir. Und wir haben nicht das Gefühl, dass der Tempelpräsident uns entsprechend unsere Natur beschäftigen kann. Dann können wir auch zu unserem Spiritual Meister gehen. Aber im Allgemeinen weiß der das. Das ist nicht schwierig zu erkennen.
Dann noch etwas. Du sagtest vorhin, dass wir den Versuch anstreben, hier im Hare Krishna Bewusstsein der Organisation, dieses Vanashrama.
Krishna Bewusstsein heißt er übrigens.
Ja. Das Vanashrama Dharma einzuhalten oder einzuführen. Wenn wir doch jetzt im Kali Yuga speziell eigentlich eine Mischung, also es gibt keine Brahmanas mehr, keine Kshatriyas, also keine reinen Menschen in dem Sinne mehr, sondern wir eine Mischung sind, wie lässt sich denn dieses System aufrechterhalten oder aufwerten?
einführen. Dieses System lässt sich, ja, es gibt da verschiedene Aussagen drüber. Prabhupada sagt an einer Stelle, es ist unmöglich im Kali Yuga das Vana-Stamm-Dharma einzuführen, eben aufgrund dieser Situation. Nicht wie a Crossbreeds, nicht Kreuzlinge. Aber wir wollen auch gar nicht das Vana-Stamm-Dharm einführen, sondern das Devi-Vana-Stamm. Devi-Vana-Stamm heißt, Devi heißt göttlich, dass wir alles mehr mit Krishna verbinden als werden darin beschäftigt. Nicht? So heißt. Mir hat zum Beispiel nie ein Devotee gesagt, auch nicht auf Prabhupada, nie, ich solle Autofahren lernen und sollte kochen, also Hauptkoch werden, also Hauptaktivität bei Prabhupada. Weißt du, die Devotees auch gesehen habe, ich habe zwei linke Hände. Ich kann das einfach nicht. Solche Sachen. Ich kann nur Fruchtsalat kochen. Schön hammerbar. So, in dieser Art und Weise wird man also entsprechend seiner Neigung und so weiter beschäftigt. Aber direkt im Dienste von Krishna.
Das wurde jetzt noch. Vielleicht hat er irgendeine Frage, wollte ich nicht. Noch dazwischen, wenn den anderen schon so ein größeres Verständnis von meiner Natur besitzen, wieso würden wir dem dies nicht zugänglich ist, nicht
gesagt?
Ja,
ganz einfach, du bist ein junger Bhakta,
ja.
Mit einem Geist, der sehr spekulativ ist. Deswegen wirst du jetzt im Bhakta-Programm erstmal unterrichtet, dass du Dinge weißt. Einfach weißt. Wer ist Krishna? Wer ist das Spiritual Meister und so weiter. Dann hast du aber den Wunsch, Krishna bewusst zu werden. Das fällt auch bei dir auf. Deswegen solltest du auf Sankirtan gehen, um die Mercy von Lord Chaitanya zu kriegen. Du wirst da Schwierigkeiten haben, weil dein Geist dir manchmal einen Tritt in den Hintern gibt. Wirst dich aber, wenn du genügend Wissen hast über Krishna und genügend rein im Herzen bist, dadurch beißen können. Das ist für das Erste deine Natur und was du tun sollst. Du bist vielleicht nicht der allergrößte Intellektuelle im Universum, aber du bist hochinteressiert an spirituellem Wissen. Du hast die Neigung, gute Unterweisung bist du und befolgen, so weiter, das ist auch eine Natur. Sehr einfach, wenn du willst, könnte die gerade dich einfach mal die Augen blicken und ins Herz gucken und dann ist das sofort, kann man es dir schriftlich auf Computer ausdrücken. Mit anderen Worten, im Krishna-Bewusstsein haben wir einen Standardvorgang, mit dem wir von unserer materiellen Natur oder Maya geläutert wird. Und diesen Standardvorgang, den sollte jeder neue Mitglied der Krishna-Bewusstseinsbewegung ausführen. Und dadurch wird er geläutert. So ist das. Mit anderen Worten, wir gehen nicht zu sehr jetzt in die psychologisches Labyrinth rein von Bhakta Frank, öffnet ihn die Schädeldecke und dann das Herz noch dazu und Kram danach ist. Du hast, deine Seele ist verunreinigt von Maya, die wird, und indem man Dinge, indem du in Tätigkeiten beschäftigt wirst, die du tun kannst, wirst du geläutert von dieser Mathe. Das ist Devi Vanashram. Ist recht einfach, ist nicht kompliziert. Und was ist meine Natur, fragt mich. So ähnlich. Bedingte Seele, mit Maya ein ganzes Leben vergeudet bis jetzt. Jetzt ist man ins Krishna-Bewusstsein gekommen, um gereinigt zu werden von seiner materiellen Natur. Und dazu geht man ins Bhakta-Programm und dann geht man auf die Straße und tut jeden Dienst, der kommt, mit Enthusiasmus. Yes, sofort. Nicht? Fertig. Das, später dann, versteht ihr, wir wollen davon gereinigt werden. Das ist Vanashvandharma. Und die ersten Unterweisungen, die wir kriegen, wenn wir Krishna-Bewusstsein kriegen, die können wir ausführen. Keiner gibt euch die Unterweisung, Frank, jetzt musst du die Welt übernehmen. Jetzt musst du in der Urania jeden Tag Vorlesungen geben und mindestens 500 Leute müssen kommen. Diese Unterweisung werden dir nicht gegeben, weil du sie nicht ausführen kannst. Es ist sehr schwierig, diese auszuführen. Nee, dann soll es nicht so kompliziert machen. Ja.
Zu den. Ach ja, diese Anweisung oder diese spirituellen Anweisungen vom spirituellen Meister und die materiellen Anweisungen, die vorher zum Ausdruck
genommen,
sollten die nicht miteinander im Einklang
sein? Nur für den Devoti ist es so, dass wir in der Bewegung für Krishna Bewusstsein in erster Linie Anweisungen von der spirituellen Seite kriegen. Erst wenn wir ins Haushälter-Dasein gehen würden, dann müssten wir uns in dieser Welt arrangieren. Das heißt, entsprechend unserer Natur eine Arbeit aufnehmen. Hier im Krishna-Bewusstsein jedoch werden wir einfach angeleitet, für Krishnas Treue zu dienen. Deswegen ist es gut, Brahmachari zu sein. So lange wie möglich.
Und jetzt, könntest du bitte noch etwas über dieses psychische Natur erläutern?
Was ist das? Psycho kommt von dem Wort Psyche. Es heißt das Mentale, dass der feinstoffliche Körper, der sich aus Geist, Intelligenz und falsches Ego zusammensetzt und in bestimmter Weise geformt ist. Und physische Natur, nicht? Das bezieht sich auf die körperliche Natur. Zum Beispiel einer ist sehr dick und braucht viel Essen, der andere ist sehr schlank und braucht wenig. Und der eine friert leichter und ich muss immer was Warmes anhaben, der andere solche Dinge. Der eine ist sehr stark, der eine ist sehr und so weiter, kann deswegen andere Dinge tun. Dick und dünn ist nicht so wichtig. Es kommt mehr auf diese physische Neigung, die mit dem Körper kommt, zusammen. Einer ist kräftig, der andere ist mehr so ein. Sollte ist nicht so kräftig gebaut und so. Gut. Ja. Zufrieden?
Ja.
Weswegen ich in dem letzten Teil meiner Antwort zügig wurde, ist, weil du so viele hast, habe ich ein bisschen kürzer das beantwortet.
Ich habe nochmal eine technische Frage zu diesem System. Und zwar heißt es ja.
Welchem System bitte?
Vanashram.
Ja.
Dass die Vaishyas, Kshatriyas und Brahmanas spirituelle Meister haben,
ja,
eingeweiht werden und so weiter. Und die Shudras nicht.
Ja.
Und dann gibt es noch die Vaishnavas, und die das in diesem Vers oder in dieser Erläuterung stand, dass die Vaishyas, die Vaishnavas,
ja,
alles ausführen können,
genau,
nach den Anweisungen ihres spirituellen Meisters.
Wenn sie auf der spirituellen Ebene sind. So, wenn jemand aber die Erscheinungsweisen der materiellen Natur überwunden hat, dann kann er alles ausführen, ja.
Und was tun die Brahmanas, Kshatriyas und Vaishyas, die noch nicht auf dieser Stufe sind? Wie werden sie überhaupt von ihrem spirituellen Meister unterwiesen?
Der spirituelle Meister gibt in der vedischen Gesellschaft zwei Arten von Unterweisung. Er gibt einmal diejenigen, die sich auf die bedingte Natur seines Schülers beziehen, also das, was er in dieser Welt ausführt, innerhalb des Vanashvandharma-Rahmens, und dann diejenigen, die sich auf die zweite Natur ausführt, die spirituelle Erhebung der Seele beziehen. Mhm. Nicht? Auch im Krishna-Bewusstsein, wie gesagt, das ist zwar nicht so entwickelt, sagt der spirituelle Meister vielleicht mal zu seinem Schüler, heirate, und dann, wenn du verheiratet bist, dann dann würdest du dich nicht so gut eignen als Musiker, weil du bist mehr ein Verwalter. Nicht? Also dann managst du den BWT oder einen Teil des BWTs, nicht? Und versuchst dort viele Bücher rauszubringen, die dann in den verschiedenen Ländern verteilt werden. Es ist, ich glaube, ich sehe die Schwierigkeit bei sowohl Franks wie auch deiner Frage mit dem Verständnis, wie ist es jetzt mit diesem bedingten Teil? Wie wird der eingesetzt? Das ist ganz einfach, auch im hingebungsvollen Dienst wird von einem, wie zum Beispiel mir, der zwei linke Hände hat, nicht erwartet, ein großer Autofahrer zu werden für Krishna. Nicht, das ist, Krishna beschäftigt einen entsprechend seiner Neigung, also seinen Eigenschaften. Ich war schon im weltlichen Leben tüdelig, also für Autofahren. Ich war froh, wenn ich Motorrad fahren bin, immer kriegte ich Kurven nie und bin in die Kornfelder immer reingedüst. Über die Hühnerhof weiß ich noch einmal, habe ich die ganze Bauernhof, ich war in so einem riesen Bauernhof da, mal und da habe ich alles zu Schutt und Asche gefahren. Und dann habe ich gedacht, also ich werde lieber zum Leben Auto fahren. Das wird nichts für mir. Da bin ich nicht geeignet für. Nee, das mache ich jetzt auch nicht. Habe ich sogar keine Inspiration, keiner fragt mich. Ich bin ja ein nervöser Beifahrer. Gut, so das ist. Krishna wird uns entsprechend unserer Natur beschäftigen, Philipp.
Ja, ich wollte nur wissen, diese Gassen, die nicht auf dieser Stufe sind. Also in einem, nicht jetzt. Konkret jetzt in dieser Bewegung, wie sie jetzt aussieht, sondern vielleicht später, wenn das alles größer wird oder wenn das eingeführt werden sollte. Mhm. Wie die Menschen, die nicht, die einfach ihrer materiellen Natur sich beschäftigen, wie die unterwiesen werden von ihrem spirituellen Meister.
Ja, auf zweierlei Weise. Nicht? Dass sie eine Stelle einnehmen können in dieser Gesellschaft, wozu verschiedene Rollen nötig sind, die entsprechend der Natur gegeben werden, und dass sie gleichzeitig spirituellen Fortschritt machen durch Chanten des Heiligen Namens.
Achso, der sagt dann nur Chanten, oder?
Nö, ja, was immer, da kommt vieles, nicht nur Chanten, sondern also die regulierenden Prinzipien ein, dann solltest du jeden Morgen das Shikshastakam lesen, da gibt es viele Unterweisungen, die der Schüler erhält und wird der Meister. Nicht? Also zwei Dinge werden da berücksichtigt. Und auch in der Bewegung werden diese Dinge zum Teil berücksichtigt. Nur bei uns geht alles mehr auf die Seite der Hingabe, besonders im Tempel, wo man einfach entsprechend diese Dinge, die nötig sind zur spirituellen Entwicklung, so, also entsprechend dieser Notwendigkeit beschäftigt werden. Gut, jetzt war noch hier hinten eine Frage und dann können wir das.
Beide Frage von ihm hat meine beantwortet.
Gut. Das ist nice. Dann würde ich vorschlagen, Frank, dass wir nach der Vorlesung kurz diese Frage, die noch besteht, klären.
Bhakti
Devi hatte noch eine Frage. Ja.
Können wir denn vielleicht als Gruppe, als Devotis mehr für das Bedürfnis gemeinsam so mehr verstärken, dass Krishna einfach sich manifestiert und in unser zweiten Tempel liegt, weil es ist ja Zeit und knapp ist, das war hier nicht entschlossen genug sind, oder Krishna?
Das würde ich. Also ich maß mich da nicht an, da eine Erklärung zu geben. Ich denke, wie jeder beitragen kann, jeder einzelne Devotee und natürlich dann in seinem Service, was ich sicherlich auch, ja, in seinem Service, wir sollten entschlossen werden, unsere Aktivitäten auf ein sehr nices Level zu bringen. Es gibt in jedem, jeder hat so in seinem Leben so dunkel, so ein paar Schattenseiten, wo er sich nicht so hingibt. Nicht? Die sollte man möglichst überwinden und durch seine Handlung jetzt tatsächlich sprechen zu Krishna, ihm zu zeigen, ich möchte gerne mithelfen an dieser Tätigkeit, an dem Berliner Tempel. Ich möchte gerne meinen Service verbessern, denn das wird sicherlich kommen, wenn wir diesen Berliner Tempel dann kriegen, dann werden einige Dinge mehr von uns gefühlt. Wir müssen zum Beispiel früher aufstehen dann. Nicht? Dann ist die Artig um 4.15 Uhr. Oder? Das könnte man schon sagen. Nicht?
Das muss
man schwachen. Was? Die Hürde ist da noch nicht von überzeugt. Ja, das muss noch besprochen werden. Es gibt einige Dinge, die wir sicherlich alle verbessern können. Nicht zum Beispiel, ich weiß nicht, was in deinem Service, das weißt du selber vielleicht. Also wir können unseren Service immer verbessern. Noch mehr Appointments, noch besser predigen, noch bessere Gemeinschaft pflegen mit der Predigerpartner, mit dem, deinem Predigerpartnerin und solche verschiedene Dinge, die da so reinkommen, die wir alle wissen.
Versuchen wir denn jetzt eine Verlängerung für diese Wohnung zu bekommen?
Das ist alles, wir haben es schon versucht und es bestehen gute Möglichkeiten, dass wir, wenn wir hier nicht, wenn dieser Mietvertrag nicht verlängert, also der Mietvertrag ist nicht verlängert worden, es gibt aber, deswegen,
zweimal drei Monate, wir können schon mal durchgezogen.
Ja. Ja, ja, sowas gibt es. Ja. Diese Möglichkeit beziehen wir, das ziehen wir in Betracht, aber wir wollen vorher natürlich hier raus. Wir wollen hier raus. Es ist ja nicht so, dass wir hier rausgefeuert werden, also rausgetrieben werden. Wir wollen hier raus. Es ist Krishnas Arrangierung, dass wir hier rausgehen. Wir wollen einen neuen Tempel haben.
Gut. Es würde alles sehr leiden, ne? Das Sonntagsfest würde leiden, zum Beispiel, wenn die ganzen Devotis auseinandergerissen werden.
Ja. Ja, nur das ist uns klar. Also wir werden, wenn wir nichts Neues kriegen,